ARD Sounds.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Elena Radatz. Stellt euch mal vor, ihr wollt einen Flug buchen. Stellt dazu einer Airline online eine Frage und bekommt eine falsche Antwort. Nicht von einem Menschen, sondern einem Chatbot. Ihr verlasst euch drauf, bucht deshalb den Flug und bleibt am Ende auf unerwarteten Kosten sitzen. Genau so ist es tatsächlich einem Mann in Kanada passiert. Der zog vor Gericht, das hat 2024 entschieden, die Airline haftet für den Schaden. Aber was heißt das jetzt eigentlich genau für uns? Wer ist verantwortlich, wenn künstliche Intelligenz Fehler macht? Der Entwickler, die Plattform oder am Ende wir als Nutzer selbst? Und ist unser Recht hier in Deutschland, in der EU, darauf überhaupt vorbereitet? Das ist unser Thema heute bei den JustizreporterInnen. Und ich mache diesen Podcast nicht alleine. Mit dabei sind meine Kolleginnen Josefa von Podewils und Carina Danisch. Die beiden sind schon sehr tief eingetaucht in die Abgründe der KI. Ich sag erstmal hi, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Carina, jetzt ist dieser Fall, den ich ja jetzt gerade mal ganz kurz geschildert habe, ja schon sehr schräg. Erklär uns doch nochmal, was genau da passiert ist.
Also der Mann in Kanada wollte nach dem Tod seiner Großmutter einen Flug zu ihr buchen. Er fand dann online heraus, dass die Airline sogenannte Trauertarife anbot. Also das bedeutet, dass die Menschen dann zu vergünstigten Preisen direkt nach dem Tod eines Familienmitglieds in dessen Heimat fliegen können. Auf der Webseite der Airline hat er dann einen Chatbot gefragt, ob er den Rabatt auch noch nach der Buchung eines Last-Minute-Tickets bekommen kann. Dieser Chatbot hat ihm dann erklärt, er kann das Trauerangebot auch nach der Buchung noch beantragen und sich den Rabatt dann einfach nachträglich erstatten lassen. Der Mann hat sich darauf verlassen, den Flug gebucht und dann anschließend den Erstattungsantrag für das Angebot gestellt.
Und, ging es dann gut?
Die Airline hat abgelehnt, denn die Information des Chatbots sei einfach falsch gewesen. Außerdem hätte der Mann über einen Link, der dann auch in dem Chat von dem Bot bereitgestellt wurde, sehen können, dass eine solche Erstattung eben nicht vorgesehen war.
Ich hoffe, er hat sich das nicht einfach gefallen lassen.
Der Fall landete tatsächlich am Ende vor Gericht. Er hat geklagt und das Gericht hat entschieden, die Airline haftet für die falsche Info des Bots. Sie muss dem Mann deshalb jetzt nachträglich den Rabatt in Höhe von $650 zahlen. Das heißt also, das Unternehmen kann sich nicht einfach darauf berufen, dass der Fehler vom Chatbot kam. Die Aussagen von diesem Chatbot seien genauso gleichzusetzen wie mit den eigenen Aussagen, die auf der Webseite stehen. Für den Kunden sei außerdem auch nicht erkennbar gewesen, dass die Aussagen des Bots weniger vertrauenswürdig seien als die normalen Infos von der Webseite. Das Urteil zeigt also, auch wenn die KI antwortet, bleibt die Verantwortung beim Unternehmen.
Man muss allerdings sagen, das ist doch jetzt erstmal für den Mann aus Kanada, so als privaten Nutzer der KI, ein ganz gutes Urteil. Aber wie sieht das jetzt eigentlich bei uns in Deutschland aus? Bevor wir jetzt gleich noch genauer über die Haftung sprechen, müssen wir kurz nochmal erklären, was ist KI überhaupt, Josefa?
Ja, genau. Also künstliche Intelligenz versucht erstmal, menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Das heißt, sie lernt eigentlich wie ein kleines Kind sozusagen. Man zeigt ihr sozusagen ein Bild von einem Auto und sagt, das ist ein Auto. Und dann wiederholt man das ganz häufig. Der Unterschied ist aber, dass die KI dabei mit Wahrscheinlichkeit arbeitet, also nicht wie ein Mensch. Und sie kann also nur zu einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen, dass ein Bild von einem Auto auch wirklich ein Auto ist. Dabei versteht die künstliche Intelligenz aber erstmal gar keine Inhalte. Also sie hat kein reales Verständnis davon, was ein Auto ist. Wenn eine KI beispielsweise einen Text generiert, weiß sie nicht, was die Wörter inhaltlich bedeuten, sondern welche Wörter statistisch gesehen wahrscheinlich aufeinander folgen. Das heißt, sie errechnet einfach, welche Wörter am ehesten zusammenpassen. Letztes Jahr kam dann eine Studie raus und da hat sich gezeigt, dass bis zu 40% der Antworten erfunden sind. Und dabei ist sie häufig wirklich überzeugend von der Richtigkeit dieser Antworten. Und genau da liegt das Problem. Die KI macht Fehler und sie ist dabei ziemlich überzeugt davon. Aber wer trägt die Verantwortung, wenn da was schief geht?
Ja, und genau darüber haben wir mit Jörg Heidrich gesprochen. Er ist Fachanwalt für IT-Recht und beschäftigt sich intensiv mit rechtlichen Fragen rund um die KI. Herr Heidrich, wir haben gerade in dem Fall gehört, die KI kann überzeugend falsche Antworten liefern. Warum wird das jetzt genau rechtlich zum Problem?
Das kann sie wirklich gut falsche Antworten liefern, obwohl das auch ein bisschen weniger wird über die Jahre. Aber es ist natürlich ein Problem, mit dem sich die Juristen erstmal relativ schwer tun, umzugehen, weil wir natürlich schon erwarten, dass man richtige Inhalte von sich gibt. Und bei der Nutzung von KI stoßen die Juristen an vielen Punkten auf Neuland. Und einer der wichtigen Punkte ist die KI-Haftung. Und da stellt sich halt die Frage, wer haftet denn eigentlich für die Inhalte, die die KI produziert, die ich dann zum Beispiel rausgebe, wenn ich als Anwalt ein Gutachten schreibe oder wenn ich eine Bewertung von einem Produkt rausgebe, ne, so eine Produktbeschreibung, und das ist dann plötzlich falsch. Wer haftet dafür? Und das ist eine Frage, die sich gerade viele Juristen stellen, und da müssen wir noch so richtige Antworten finden.
Und was genau versteht man denn unter KI-Haftung juristisch?
KI-Haftung ist letztendlich die Frage, wer für die Schäden oder eben für Rechtsverstöße verantwortlich ist, die durch den Einsatz von KI-Systemen verursacht werden. Das heißt also, wir haben hier eine Frage, wie wir diese KI-bedingten Fehler in dem klassischen juristischen Haftungsregimen, ist es ein Vertragsrecht, ist es Delikt, ist es Produkthaftung, wie wir das da unterbringen, weil wir hier natürlich das Problem haben, die KI selber ist ja kein Rechtssubjekt. Ich kann die KI selber nicht verklagen, ich kann vielleicht den Anbieter verklagen, aber die KI ist einfach erstmal Neutrum. Und deswegen die Frage, wer haftet dafür, wenn die KI falsche Inhalte produziert, die dann nach außen gehen, Stichwort hier Produktbeschreibung, oder aber auch umgekehrt, die KI erzählt Unsinn über mich, ja, also erzählt irgendwelche Tatsachen, die gar nicht stimmen, wer haftet dann dafür? Das ist so das Grundproblem.
Und warum wird das Thema genau jetzt gerade so dringend?
Naja, das Thema stellt sich schon ein bisschen länger, aber es ist natürlich so, dass KI jetzt einfach sehr, sehr viel häufiger in den Unternehmen genutzt wird und auch die Möglichkeiten von KI sehr, sehr, sehr viel weitergehen als noch von vor 2 Jahren. Und deswegen nutzen immer mehr Leute KI, und sie nutzen die auch nicht immer richtig. Ja, also es ist nicht immer so, dass die KI für Fehler verantwortlich ist. Manchmal ist es auch derjenige hinter dem Rechner oder vor dem Rechner. Und deswegen ist es einfach durch die erhöhte Nutzung, glaube ich, gerade ein größeres Thema.
Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass es, also bisher gibt es ja auch schon Technik, die im Einsatz ist. Aber was macht denn KI jetzt rechtlich schwieriger zu fassen als so, ja, normale Software, die wir schon vorher kannten?
Naja, gehen wir jetzt mal so von klassischer generativer KI aus, dann gibt die ja ein Ergebnis aus, zum Beispiel, ich benutze das oder Anwälte benutzen das, bleiben wir bei dem Beispiel, um sich ein Gutachten damit zu schreiben, und sie benutzen es vielleicht nicht besonders gut und lesen dann hinterher nicht ordentlich genug durch, und da sind ein paar Fehler drin. So. Und dann ist jetzt die Frage, wer haftet dafür, weil der Anwalt ja erstmal nicht primär den Fehler gemacht hat. Sein Fehler ist, das nicht nochmal ordentlich zu lesen. Und da stellt sich jetzt halt die Frage, haftet der Anwalt oder haftet möglicherweise ChatGPT dazu oder OpenAI, oder kann der Anwalt sich Regress holen? Das sind so Fragen, die noch relativ ungeklärt sind.
Ja, also wir haben ja schon festgestellt, also KI-Systeme sind jetzt keine klassischen juristischen Personen und können eben nicht direkt haften, aber sie werden immer autonomer und treffen eben Entscheidungen mit realen Folgen. Zum Beispiel beim Fahren von Autos sind KI-Systeme in Teilen gar nicht mehr wegzudenken. Würden Sie sagen, KI ist jetzt inzwischen auch schon mehr als nur ein Werkzeug, und müsste man KI vielleicht irgendwie irgendwann eine Art Teilrechtspersönlichkeit zugestehen?
Ach, das will ich vielleicht gar nicht mal unbedingt so sehen. Also das KI ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Also ich möchte das aus meinem Alltag gar nicht wegdenken. Ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich mir eigentlich vor jedem neuen Arbeitsschritt überlege, kann ich das mit KI nutzen? Und ich bin, glaube ich, so bei 90%, wo ich KI nutze. Also das ist für mich schon ein wahnsinnig gutes und wichtiges Tool, was auch meine Arbeit total verändert hat. Haftungstechnisch ist es, glaube ich, letztendlich so, dass man so als Grundsatz sagen kann, derjenige, der KI verwendet, der muss erstmal dafür haften, weil er hat den Job, das nochmal gründlich zu kontrollieren. Und wenn da trotzdem immer noch Fehler drin sind, dann ist das erstmal aus meiner Sicht, und so gibt es auch ein paar Urteile, die das so sagen, das Problem desjenigen, der KI nutzt, und der haftet dann auch dafür. Das wäre zumindest im ersten Schritt, denke ich, eine sinnvolle Aussage dazu.
Das heißt, wer haftet am Ende konkret? Also Entwickler, Plattform oder jetzt eben der Nutzer?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Jetzt, wer hier im Vordergrund, kommt drauf an, ne, kommt man hier, glaube ich, auch mühelos ins dritte Semester, kommt drauf an, wer es benutzt. Wenn es jetzt so eine klassische Fehlinformation ist, ne, da gibt es ein Urteil aus Kanada zum Beispiel, wo eine Fehlinformation in so einem Chatbot aufgetaucht ist und derjenige, der dann ein Ticket gekauft hat, hat zu viel bezahlt. Das ist natürlich ein Problem von der Airline, die diesen Chatbot benutzt hat. Ne? Weil die hat den benutzt. Das ist so wie, wenn ich jetzt einen Angestellten benutze, ist es auch mein Problem. Oder wenn ich einen externen Dienstleister benutze, da würde ich die KI eher in diesem Bereich ansiedeln und halt sagen, wer die KI benutzt, sollte oder muss sich klar sein, das steht ja auch immer drunter, ne? Also das ist ja nicht ganz neu, und der muss sich bewusst sein, was er da macht, und der übernimmt dann letztendlich auch die Haftung dafür.
Und könnte man eine KI überhaupt bestrafen oder irgendwie rechtlich in Verantwortung für Fehler nehmen?
Naja, eine KI natürlich nicht, die hat ja keine Rechtsperson, aber natürlich das Unternehmen, was die KI verwendet. Und das hat man schon häufig versucht, mit eher geringem Erfolg, dass man dann halt sagt, hier OpenAI oder die Betreiber von Claude oder Google als Betreiber von Gemini, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass die KI Unsinn erzählt hat, deswegen nehme ich dich in Regress. Mhm. Das ist aber speziell aus Deutschland sehr, sehr schwierig, weil natürlich man müsste dazu in aller Regel in den USA klagen. Also schon das möchte man nicht, und dann müsste man halt wirklich nachweisen, hier, die KI hat den Fehler gemacht, und man hat dann sicherlich auch immer eine Mitschuld, weil man nicht ordentlich kontrolliert hat. Also das ist ganz schwer, da dann auf den KI-Anbieter zuzugreifen, aber das wäre zumindest möglich.
Aber das heißt, wenn ich mich auf eine KI verlasse und dadurch dann ein Schaden entsteht, dann kann ich schon jemanden verklagen?
Dann kann mich vor allen Dingen erstmal jemand verklagen, der dem Schaden entsteht. Und dann muss ich eben gucken, ja, was da genau passiert, wenn mir der Schaden entstanden ist. Und für das Unternehmen könnte es Regress fordern, wie gesagt, bei OpenAI, bei Google. Aber ich würde das keinem, aus einer Anwaltsperspektive würde ich das ehrlich gesagt keinem Mandanten raten, weil das Risiko von solchen Klagen ist sehr groß, der finanzielle Einsatz ist sehr groß. Also wenn das jetzt nicht gerade ein mordsmäßiger Schaden ist, der jetzt zum Zusammenbruch meines ganzen Unternehmens führt oder so, würde ich dann in der Regel den Leuten abraten, da was gegen zu machen. Lieber ordentlich prüfen beim nächsten Mal.
Gibt es denn typische Fälle, in denen eher der Anbieter haftet?
Der Anbieter im Sinne von ChatGPT?
Genau, zum Beispiel.
Es gibt einen Fall, der ist aber sehr besonders. Das ist nämlich bei der Haftung von Grok. Grok ist die KI von Elon Musk, die auf X, also dem sozialen Netzwerk, verfügbar ist unter anderem. Sehr, sehr manipulierte KI, da werden halt die Inhalte manipuliert, die da eingelesen werden, wäre ich schon mal per se vorsichtig. Und da gab es einen Fall, dass sich die KI, die kann man da befragen, dann halt in so einem Chat, und der ist dann auch öffentlich. Und da hat sich die KI sehr despektierlich über jemanden geäußert und diffamiert, und dagegen konnte man dann klagen, was aber eine Besonderheit war, weil diese Aussage halt öffentlich war. Also alles, was Grok da auf X von sich gibt, ist halt für alle öffentlich, das kann jeder sehen. Das ist ja bei einem normalen Ergebnis von ChatGPT nicht so, das hab nur ich. Und deswegen ist das so ein bisschen so ein Sonderfall für diese Grok-Geschichten, den ich jetzt nicht auf andere KIs übertragen würde. Aber da waren die halt erfolgreich und haben, ich glaube, eine einstweilige Verfügung durchbekommen, dass Grok das gefälligst zu unterlassen hat, sie zu beleidigen. Zu Recht auch.
Jetzt ist es ja schon ein bisschen durchgeklungen, dass man selber auch immer Teil der Verantwortung trägt. Was würden Sie sagen, wo liegt denn die Grenze zwischen Vertrauen in die Technik und Eigenverantwortung?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ehrlich gesagt sagen, als jemand, der sehr viel KI nutzt, es ist meine Aufgabe, und so sieht es auch so ein bisschen der Gesetzgeber im AI-Act, das nochmal zu kontrollieren und dann dafür die Verantwortung zu übernehmen, wenn ich es veröffentlichen möchte. Und da sehe ich eigentlich die KI, wenn sie grobe Fehler macht, gar nicht so sehr als Verursacher, sondern als Verursacher ist es schon, aber nicht als Verantwortlicher, sondern das bin dann tatsächlich eher ich, der das gegeben auf jeden Fall kontrollieren muss. Also alles, was bei mir rausgeht, das wird zweimal kontrolliert. Das erste Mal nochmal von einer anderen KI, wo ich das reinschmeiße und dann nochmal auf Fehler kontrollieren lasse und dann das zweite Mal mindestens nochmal von mir gelesen und meistens nochmal von einem anderen gelesen. Das sind völlig anders Arbeiten als früher. Und dann kann man es relativ guten Gewissens rausgeben. Und wenn dann noch ein Fehler drin ist, ist es meine Verantwortung letztendlich. Ich will die KI nicht freisprechen, ne, in diesen Fällen, wo jetzt zum Beispiel die KI über jemanden halluziniert. Es gibt so einen Fall, da ist ein Journalist, der hatte seinen Namen da mal eingegeben und da hat ihm die KI erzählt, ja, du hast Kinder missbraucht, hast Leute betrügen, bist ein Witwenschüttler. Das fand ich ein sehr schönes Wort. Ein Witwenschüttler. Und dann stellte sich halt raus, der ist nichts davon, sondern aber der hat halt darüber berichtet. Und deswegen hat das die KI über ihn ausgegeben. Und das wäre natürlich nochmal so ein anderer Fall, ne? Da ist keiner dazwischen. Da könnte er dann direkt gegen die KI vorgehen. Hat er, glaube ich, auch gemacht. Aber solche Fälle sind auch seltener geworden inzwischen.
Also so ganz nach dem Motto, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Am Ende.
Nee, Vertrauen ist auch nicht gut. Also ich vertraue keiner KI. Ich weiß, dass sie fantastische Ergebnisse macht. Ich habe mir gerade einen 60-seitigen Vortrag damit generieren lassen, der richtig, richtig gut ist. Ja, aber ich würde dem nie vertrauen. Also immer auch ganz wichtig, wirklich für alle, lesen, lesen, lesen. Für mich hat sich da ganz viel verändert. Meine Kernkompetenz ist inzwischen, Sachen gegenzulesen, nicht mehr zu recherchieren. Das macht die KI für mich. Aber lesen, 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 um da halt nicht so einen großen Fehler drin zu haben, der einem das Leben dann wirklich unangenehm machen könnte.
Das heißt, in der Anwendung verändert sich eigentlich auch das Aufgabenspektrum, dass die Kompetenzen von uns als Anwendern anders zum Zug kommen.
Also in meinem Leben hat sich das total verändert, ja. Ich war früher ziemlich gut in Recherche, ich mache auch einen Podcast und da musste ich halt früher immer ja einen halben Tag lang recherchieren, was sind die Inhalte. Und das ist jetzt völlig weggefallen. Das macht jetzt die KI und ich brauche für die Vorbereitung auch nicht länger als eine halbe Stunde statt einem halben Tag. Und ich muss es aber letztendlich trotzdem kontrollieren. Und da sind natürlich jetzt gerade im juristischen Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen immer noch Fachleute gefragt. Die werden nicht wegfallen, sondern es werden halt erfahrene Leute gebraucht, die in der Lage sind, das nochmal nachzulesen und dann eben auch Fehler zu korrigieren und die Fehler auch finden, weil ein Nicht-Jurist würde jetzt in meinen Unterlagen, in meinen KI-generierten Gutachten oder so die Fehler ja logischerweise gar nicht erkennen können.
Ja, daran merkt man dann ja auch, dass die Verantwortung am Ende dann doch irgendwie bei uns liegt. Gibt es denn typische Situationen, in denen man KI auch Wissen zurechnen kann? Situationen im Alltag?
Wissen ist so ein relativer Begriff, ne? Aber Wissen zuordnen, ich nehme den mal, kann man ihn immer. Die Frage ist halt, wo fängt dieses Wissen an und wo hört es dann auf im Sinne von Unsinn, also im Sinne von Halluzination nennt man das ja mit dem Fachbegriff. Und diese Grenze zu finden ist halt eine große Herausforderung und man kann sich da sehr blamieren. Es gibt von einem französischen Jurastudenten gibt es eine Datenbank, wo er alle Fälle weltweit sammelt, wo sich Juristen dadurch blamiert haben, dass sie irgendwelche KI-generierten Urteile genannt haben. Also so Halluzinationen in so Schriftsätzen, was natürlich für Kollegen sehr, sehr peinlich ist.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, sich zu blamieren. Und das ist nicht hilfreich. Der erste amerikanische Kollege, der das gemacht hat, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, der ist disbarred worden. Also der hat tatsächlich seine Zulassung entzogen bekommen, aber so hart sind die Gerichte heute nicht mehr.
Okay, daran sieht man, dass das kann harte Folgen haben.
Das kann super unangenehm sein, ja. Auch wenn man in solchen Gutachten, also letztens gab es veröffentlichte Gutachten von großen Beratungsinstituten und da hat man dann rausgefunden, hey, da ist jede Menge KI-Blödsinn auch drin, so, ne, die haben das offensichtlich nicht ordentlich kontrolliert und das ist natürlich richtig peinlich, also wenn jetzt meine Mandanten das feststellen würden, da ich hätte da irgendwas hingeschmiert, ohne das nicht nochmal ordentlich zu korrigieren, also die wissen, dass wir KI nutzen, aber sie erwarten halt trotzdem, was ordentlich ist, ne, und was fehlerfrei ist.
Jetzt haben wir ja viel darüber geredet, was KI-Haftung überhaupt ist und wer haftet. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, reicht unser aktuelles Recht überhaupt aus, um KI anzuwenden beziehungsweise dann auch gegen KI vorzugehen?
Also ich glaube jetzt über diesen Bereich, über den wir gesprochen haben, da wird es wahrscheinlich im Wesentlichen reichen. Also ich als Unternehmen habe einen Fehler in einem KI-generierten Text und das führt dann zu einem Schaden oder so. Das gibt es, normale Recht gibt es wohl her. Schwierig wird es in diesen harten Fällen, wie jetzt von dem Redakteur, der da als Witwenschüttler und Co. benannt wurde, der hat es, glaube ich, sehr schwierig gerade dagegen vorzugehen. Da gibt es einige juristische Neuerungen oder soll es geben. Man hatte die Idee, ein KI-Haftungsgesetz zu machen auf europäischer Ebene. Das hat man jetzt erstmal nicht gemacht. Aber es gibt Produkthaftungsrichtlinien für Software. Und da fällt auch KI drunter, sodass das in diesen Fällen, die aber jetzt auch nicht so furchtbar häufig sind, überhaupt sind diese Fälle nicht so wahnsinnig häufig. Es gibt wirklich nur eine Hand von Urteilen, die da mir eine Entlastung verschafft, wenn ich gegen den KI-Anbieter vorgehen will, also gegen die ChatGPTs dieser Welt. Das wird ein bisschen einfacher werden.
Also Sie haben jetzt schon einige Rechtsinstrumente angedeutet. Was bedeutet da denn dann auch der EU-AI-Act? Kann der da auch sozusagen greifen?
Der EU-AI-Act geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist mehr so in Richtung Compliance. Mhm. Ich bin überhaupt kein Fan vom EU-AI-Act. Also für mich ist das ein KI-Verhinderungsgesetz. Das hat mit Haftung erstmal relativ wenig zu tun, sondern es werden Pflichten festgelegt für die Leute, die KI benutzen wollen. Mhm. Und die können relativ heftig sein. Die sind heftig für KI-Anbieter. Gut, da ist es wahrscheinlich okay, aber auch heftig, wenn man in so einem genannten Hochrisikobereich ist, was man aber schnell ist. Mit Haftung hat das jetzt nicht so unbedingt was zu tun. Da geht es so ein bisschen um Beweislastregelung und sowas, aber das geht so ein bisschen in eine andere Richtung eher, der AI-Act. Also was da in Haftung regelt, das kommt wahrscheinlich tatsächlich eher in dieser Produkthaftungsrichtlinie, die aber auch noch kommt.
Ja, interessant. Darf man fragen, was Sie so sehr stört am EU-AI-Act?
Naja, ich bin ja jemand, der viel KI nutzt und gerne KI nutzt und ich sehe auch das Risiko, aber was ich jetzt nicht besonders sinnvoll finde, ist, Menschen mit Compliance-Pflichten oder Unternehmen in diesem Fall mit Compliance-Pflichten zu überhäufen. Also es gibt eine lange, lange, lange Liste, was man machen muss, bis hin zu irgendwelchen Grundrechteabschätzungen, wo man Leute interviewen muss. Das ist, wie gesagt, ich halte es für ein KI-Verhinderungsgesetz. Für einiges, was drinsteht, so verbotene KI, wir wollen keine Überwachung an einem Arbeitsplatz und sowas, da bin ich völlig d'accord, aber es gibt halt viel im Unternehmenskontext, zum Beispiel insbesondere im Personalbereich, wo man dann gleich Hochrisiko ist und dann hat man eine riesige, lange Liste von Pflichten, die jetzt auch keinem wirklich helfen. Ja, also es ist einfach so viel für die Schublade. Und damit tun wir uns keinen Gefallen und das sieht auch jeder so auf internationaler Ebene. Also alle gucken da so ein bisschen nach Europa und denken, hey, warum habt ihr euch denn hier solche Steine ans Bein gebunden, wenn es um KI-Nutzung geht?
Okay, spannend, weil das ist auch interessant, weil die US-Regierung möchte ja eventuell so alle Regelungen so ein bisschen fallen lassen. Und da habe ich dann so ein bisschen die Sorge, wie ist es denn mit dem Verbraucherschutz in den USA, beziehungsweise wird uns das beeinflussen in Europa, wenn das eine Land alle Freiheiten lässt und in Europa sozusagen Gesetze eher da sind, beziehungsweise Regelungen da sind.
Ich bin auch nicht dafür, KI gar nicht zu regeln. Ne? Also ich bin schon dafür, die harten Sachen zu verbieten und andererseits zu regulieren, jetzt nur halt nicht so ein Bürokratiemonster zu erschaffen. Und das ist der AI-Act in vielen Punkten. Wie Amerika das jetzt machen will, wie in so vielen Dingen, die Amerika gerade macht, das ist jetzt das die komplett andere Seite. Dafür bin ich natürlich auch nicht. Und das kann man auch nicht machen. Dafür ist die Technik einfach auch potenziell viel zu gefährlich. Also man kann damit wirklich so viele Sachen machen, die auch echt in eine Richtung gehen, wo ich sage, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Siehe sowas wie Palantir und Massenüberwachung und sowas.
Das heißt, man kann auch noch nicht wirklich abschätzen, natürlich, wie das sich dann auswirkt auf uns in Deutschland zum Beispiel.
Naja, nee, also unmittelbar ja erstmal nicht. Das ist ja auch in den USA noch nicht durch. Und da gibt es ja auch viele Bundesländer, wie jetzt Kalifornien zum Beispiel, die da ganz andere Vorstellungen haben. Ja, da muss man erstmal abwarten, was da jetzt tatsächlich kommt. Also ich habe mir das abgewöhnt, das zu prognostizieren, was unter Trump kommen könnte.
Ja, das ist natürlich sehr wahr. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Welche Regeln gelten denn zurzeit für KI-Anbieter oder auch Entwickler hier in Deutschland bzw. Europa? Was müssen die beachten?
Naja, grundsätzlich eine ganze Menge. Also wir haben das gesamte Recht gilt ja dann auch für die. Also da gibt es ja keine Unterschiede, ob ich jetzt normale Software mache oder KI-Software, wobei es gar nicht viele KI-Anbieter in Europa gibt. Da gibt es ja nur eine Handvoll und das werden auch nicht mehr werden durch den AI-Act, weil die Voraussetzungen einfach so hoch sind. Also von daher, da gibt es eine ganze Menge. Wir werden jetzt den AI-Act kriegen, der auch viele Sachen hat, die ich gut finde. Und wir werden vielleicht dieses Produkthaftungsgesetz kriegen, Da wird nochmal nachgeschärft, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir da ein riesiges Vakuum an Haftungsvorschriften oder so. Das ist schon jetzt ganz, ganz ordentlich reguliert aus meiner Sicht.
Okay. Könnten Sie vielleicht das Produkthaftungsgesetz nochmal ein bisschen genauer erklären? Was heißt das genau?
Das Produkthaftungsgesetz ist insbesondere auf Software ausgerichtet oder ein Teil davon ist auf Software ausgerichtet. Und das soll das Haftungsregime für Softwareanbieter regulieren. Das heißt, im Moment ist es relativ schwer, auch als Unternehmen die Haftung geltend zu machen gegenüber einem Softwareproduzenten, so wie Microsoft oder so. Wenn da irgendwas schlecht gelaufen ist, ich einen Schaden dazu habe, ist es unheimlich schwierig, da letztendlich herauszufinden, woran lag es genau. Und in dem Haftungsgesetz werden unter anderem so Beweise ein bisschen geändert, dass es mir leichter ist zu beweisen, dass hier der Softwarehersteller zum Beispiel die Ursache gesetzt hat und Ähnliches.
Vielen Dank an Jörg Heidrich. Er ist Fachanwalt für IT-Recht. Jetzt haben wir ja einiges gehört zur KI-Haftung, genau was das bedeutet. Aber wie sieht es denn jetzt international aus mit der KI-Haftung? Viele Staaten sind ja tatsächlich schon ein bisschen weiter als wir hier in Deutschland bei der Nutzung von KI. Gibt es dort auch strengere Regeln, Josefa?
Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Die EU beispielsweise möchte Regulierungen, um Grundrechte zu schützen. Aber zur selben Zeit möchte sie den Wirtschafts- und Innovationsstandort natürlich auch stärken. Die EU fährt hier also eine Art Mittelweg. Dabei hat sie sozusagen den EU AI Act entwickelt, der jetzt seit 2024 schrittweise in Kraft tritt. Und dabei hat sie sozusagen die KI-Systeme in unterschiedliche Risikostufen eingeordnet. Unternehmen müssen die Nutzung der KI sozusagen kennzeichnen und auch, wofür sie verwendet wird. Einige KI-Praktiken sind sogar verboten, weil sie die Entscheidungen von Menschen manipulieren können. Auf EU-Ebene passiert also ganz viel und dabei ist wichtig, dass KI ein Werkzeug sein soll. Aber es darf dabei nicht verwendet werden, um Grundrechte einzuschränken und es kann natürlich auch zu einer Gefahr werden. In diesem EU-AI-Act wird sozusagen nur die Anwendung der KI für Anbieter, Entwickler und auch normale Personen geregelt, aber nicht die KI-Haftung, obwohl es eigentlich wichtig ist für Entwickler, aber auch für den Nutzer, hier klare Regeln zu kennen. Die KI-Haftung fällt letztlich unter eine ganz andere Richtlinie, nämlich die Produkthaftungsrichtlinie. Da wird geregelt, wer für Schäden haftet.
Okay, jetzt haben wir über die EU gesprochen, aber wie ist es mit anderen Ländern? Also ich meine, die USA sind ja schon eine ganze Portion weiter, was die Nutzung von KI angeht. Wie sind da die Regelungen?
Genau, die US-Regierung versucht derzeit, einen Flickenteppich an unterschiedlichen Gesetzen in den Bundesstaaten zu vermeiden. Deshalb möchten sie sozusagen bundesweite Gesetze entwickeln durch den Trump-America-AI-Act. Da aber schon einige Bundesstaaten KI-Gesetzgebungen entwickelt haben, kollidieren dann diese Gesetze mit denen des Bundes. Und deshalb bahnen sich einige Probleme an. Für Trump sind strenge Vorschriften ein Hindernis für Innovation. Sein Plan ist es, Zitat, das Wettrennen der KI ebenso zu gewinnen wie das Wettrennen ins All. Und die US-Regierung will letztlich weniger Regulation und mehr Freiheiten. Das könnte dann auch den Verbraucher belasten, aber das weiß man letztlich alles noch nicht. Weltweit ist einfach erkennbar, dass die KI einfach immer mehr den Alltag prägt und deshalb auch KI-Gesetze notwendig sind. Das ist definitiv allen klar. Jedoch weiß man nicht so genau, wie das alles aussehen soll. Und jedes Land geht da sozusagen auch ein bisschen seinen eigenen Weg.
Ja, da gebe ich dir recht. KI ist zwar längst Teil unseres Alltags, aber wir stehen ja tatsächlich noch ganz am Anfang und auch am Anfang mit den rechtlichen Regelungen. Und die Frage, wer dann am Ende die Verantwortung trägt, die wird uns wohl noch lange beschäftigen. Und die KI entwickelt sich ja auch stetig weiter.
Genau, deswegen, ja.
Wir sind gespannt. Vielen lieben Dank, dass ihr uns hier auf den Stand gebracht habt. Also tatsächlich vieles dazugelernt in diesem Podcast. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich natürlich von euch noch wissen, vielleicht habt ihr ja noch einen guten Podcast-Tipp.
Also ich habe mal geschaut, in der ARD Sounds Mediathek gibt es ja ganz viele Angebote und ganz unterschiedliche Formate, die sich mit KI beschäftigen. Aber der KI-Podcast von Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub beschäftigen sich schon seit 2023 jede Woche mit einer Frage oder auch Sorge zu KI. Zum Beispiel, wie ich besser mit einer KI zusammenarbeiten kann, aber auch wie nah Big Tech und die US-Regierung zusammenarbeiten. Also sie verbinden da das Wirtschaftliche, das Politische mit dem Technischen. Und dann kommt dazu auch noch etwas Humor. Das hat mir wirklich sehr gefallen.
Wunderbar. Ich danke euch recht herzlich. An dieser Stelle, Carina und Josefa, ihr habt uns ja, wie gesagt, ein wenig schlauer gemacht in Sachen KI. Wer haftet eigentlich für die KI? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer über Lob oder auch konstruktive Kritik. Und was uns auch jedes Mal freut, wenn ihr uns Themen vorschlägt, die ihr gerne vielleicht in diesem Podcast mal hören möchtet. Schickt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Ich bin Elena Radatz und sage an dieser Stelle vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.